Und Vollkommenheit kommt durch Christus. Und wie kommen wir in Christus hinein? Indem wir eine Gemeinde wählen. Durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft. Nicht durch Zungenreden, nicht durch Händeschütteln, nicht durch Wassertaufe, aber durch einen Geist sind wir in diesen einen Leib getauft. Habt ihr das erfasst? Das ist die Vollkommenheit.
Subject is perfection. And perfection comes by Christ. And how do we get in Christ? By joining the church? By one spirit. We're all baptized into one body. Not by one tongue talked in, one hand shook in, one water baptized in, but by one spirit. We are baptized into one body. You get it? That's the perfection.
Das ist das Vollkommene. Und wenn ihr da hineingekommen seid, dann seid ihr in Christus und die Welt für euch ist tot. Und ihr wandelt mit dem Lamm jeden Tag. Und eure Schritte sind von Gott bestimmt, was ihr tun sollt. Oh, die Prüfungen und Teste, durch die wir hindurchgehen. Ihr sagt, haben wir dann Tests, Prüfungen? Jawohl. Was ist es? Gnade ist, was Gott für mich getan hat. Werke sind, was ich für Gott tue. Und jetzt machen sie eine Lehre daraus. Sie denken, dass die Werke den Verdienst bewirken. Wenn dem so wäre, dann wäre es keine freie Gabe. Gnade ist, was Gott für dich getan hat. Durch Gnade bist du gerettet. Und die Werke tust du, weil du die Gnade schätzest, die er dir gezeigt hat. Und wenn du ihn liebst, dann liebst du es, die Werke des Herrn zu tun. Gewiss, weil du ihn liebst. Indem ich Maida Breu als meine Frau angenommen habe, das war, was die Liebe für sie getan hat. Und was sie dann in Wertschätzung tut, sie ist eine nette Frau, sie bleibt zu Hause, sie sorgt für die Kinder und lebt ein gutes Leben, nicht, weil wir nicht verheiratet sind. Wir sind verheiratet. Aber sie tut das, weil sie es schätzt. Wenn sie jeden Tag in die Stadt läuft, in jedes Geschäft, die Straße auf und ab und niemals das Geschirr wäscht oder irgendetwas tut, dann sind wir trotzdem verheiratet. Absolut. Als ich mein Gelübde tat, das war es. Sie ist meine Frau, solange Leben in uns ist. Solange ist sie meine Frau. Das ist ihr Gelübde. Aber was sie tut, weil sie es schätzt, sie bleibt zu Hause, sorgt für die Kinder und versucht, eine wirklich gute Frau zu sein. Ich könnte hinausgehen und die ganze Zeit weg sein, immer übers Land gehen und sie halb verhungert zurücklassen und die Kinder dort lassen, ohne dass sie irgendetwas zu essen hätten. Wir wären trotzdem verheiratet. Sogar wenn sie mich scheiden würde, dann bin ich trotzdem verheiratet. Solange Leben in meinem Leibe ist. Ich habe dieses Gelübde gemacht, bis der Tod uns scheidet. So ist es. Wir sind immer noch verheiratet. Aber ich wäre ein trauriges Beispiel eines Ehemannes und sie eine traurige Figur einer Frau. Und weil wir einander lieben, halten wir zusammen und tragen miteinander die Last. So ist es mit Gott und seiner Gemeinde. Wenn ihr in das Königreich Gottes geboren seid, dann habt ihr eure Auf und Ab, ganz sicher. Aber ihr bleibt trotzdem Christen. Ihr seid immer noch aus dem Geist Gottes geboren. Gott mag euch vielleicht früher aus der Erde, von der Erde nehmen. Es ist unmöglich für jene, die einmal erleuchtet waren und die himmlische Gabe geschmeckt haben, je wieder hinwegzufallen, um wieder zur Buße erneuert zu werden. Ich weiß, was ihr denkt, ihr Gemeinde. Ich möchte es euch noch ein bisschen stärker zeigen, damit die gesetzliche Seite wirklich herausgeschlossen wird. Lasst uns ins 10. Kapitel von Hebräer gehen und es ein wenig betrachten. 10. Kapitel, 26. Vers. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichtes und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird? Hat jemand das Gesetz Mose verworfen? Stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin? Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Nun sagt ihr, was ist damit, Bruder Brennen? Wie schaut das nun aus? Ich pflegte es zu lesen und ich dachte, das sagt doch die Schrift nicht. Da wird doch nicht über einen Christen gesprochen. Da wird über einen Menschen gesprochen, der das Wort gehört hat und es wegtut und sich abwendet. Denn wenn wir sündigen, was ist denn Sünde? Unglaube. Wenn wir absichtlich nicht glauben, nachdem das Evangelium gepredigt ist, dann bleibt kein Opfer für die Sünde da. Was ist Sünde? Unglaube. Lest Johannes das 4. Kapitel. Jesus sagte, wer nicht glaubt, ist schon verurteilt.
What is sin? Unbelief. Read St. John, the 4th chapter. Jesus said, he that believeth not is condemned already.
Sünde ist nicht rauchen, trinken, Ehebruch begehen. Ihr tut das, weil ihr ungläubig seid. Das sind Eigenschaften. Ihr tut das, weil ihr Ungläubige seid. Aber wenn ihr einfach aufhört zu trinken und zu rauchen und so weiter, das bedeutet immer noch nicht, dass ihr dann Christen seid. Das sind einfach Eigenschaften eurer Bekehrung. Aber ihr könnt das eine tun oder das andere und es trotzdem nicht sein. Seht, wer absichtlich nicht glaubt, nicht nachdem er Christus in seinem Herzen empfangen hat, so sagt es die Bibel nicht. Er, wenn wir absichtlich sündigen, willentlich nicht glauben, nachdem wir das Wissen der Wahrheit haben, habt ihr es erfasst? Da wird überhaupt nicht über einen Christen gesprochen. Vor kurzem kam eine Frau zu mir und sagte, Bruder Brennan, ich bin Christin, aber ich habe den Heiligen Geist gelästert. Ich sagte, das ist unmöglich. Ein Christ kann den Heiligen Geist nicht lästern. Das könnt ihr nicht. Der Geist eines Christen legt Zeugnis ab vom Geiste Christi. Und ihr benennt alle Dinge von Gott. Aber wenn ihr fleischlich gesinnt seid, dann spottet ihr und lacht über den Heiligen Geist. Ich frage nicht danach, wie oft ihr in die Kirche geht. Ihr seid immer noch Sünder und lästert den Heiligen Geist. Als sie Jesus sahen, wie er die Gedanken ihrer Herzen erkannte, sagten sie, er sei ein Wahrsager. Jesus sagte, ich werde euch das vergeben, aber wenn der Heilige Geist kommt und ihr ein Wort dagegen sprecht, dann wird es niemals vergeben werden. Weil sie sagten, er habe einen unreinen Geist, sie nannten den Geist Gottes eine unreine Sache und ein Christ kann das nicht tun. Ein Christ wird immer den Geist Gottes gerecht nennen.
Ein Christ wird immer den Geist Gottes gerecht nennen.
Ein Christ kann den Heiligen Geist nicht lästern. Die draußen lästern. Das waren nicht Christen, die dort standen. Das waren religiöse Leute. Das waren orthodoxe Juden, Doktoren der Theologie und so weiter. Sie machten Spaß über ihn und sein Werk. Und sie nannten das Werk Gottes, dass es ein unreiner Geist sei, der es tue. Wie viele von euch denken, dass Leute, welche Doktortitel, Doktortheologie und so weiter sind den Heiligen Geist lästern? Wie viele große, steife Orthodoxen, Katholiken, Protestanten gehen die Straße hinab und spassen über die Wirkungen des Heiligen Geistes? Gelehrte, so glatt wie ein Knopf, so ist es, aber sie spassen über den Heiligen Geist und darum lästern sie ihn. Aber ein wiedergeborener Christ kann das nicht. Er wird sagen, das ist mein Bruder, das ist der Geist des lebendigen Gottes. So ist es. Ein Christ kann den Heiligen Geist nicht lästern.
Der Sünder lästert den Heiligen Geist. Der Ungläubige, der Sünder, ein Ungläubiger. Da gibt es nur zwei Dinge, entweder seid ihr gläubig oder ungläubig. Seht, damit dies nun richtig zusammenkommt, ich hatte eine Vision, die mich immer beschäftigte. Vor Jahren betrachtete ich es so, ich sagte, oh, wenn ein Mensch einmal den Heiligen Geist empfangen hat und dann abfällt, dann ist er für immer verloren. Aber ich brachte es einfach nicht zusammen mit den anderen Dingen. Und ich sagte, warum sagt dann die Bibel, dass wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, ewiges Leben hat und wird niemals ins Gericht kommen, sondern ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen und keiner von denen ist verloren. Ich werde sie am letzten Tage auferwecken. Kein Mensch kann sie aus meiner Hand reißen. Wie ist das damit zu vereinen? Ich konnte es einfach nicht verstehen. Es ist unmöglich für jene, die einmal erleuchtet sind. Ich dachte, da ist irgendetwas verkehrt. Ich kann es einfach nicht sehen. Und dann ging ich zu einer kleinen Pfingstversammlung vor vielen Jahren. Da ist keiner mehr, glaube ich, in der Versammlung, der sich daran erinnert. Vor Jahren, das war ungefähr um die Zeit, wo dieses Tabernacle gebaut wurde. Vielleicht Bruder Graham dort hinten oder jemand. Ich weiß nicht, vielleicht Bruder Sai oder Bruder Mahoney. Ja, das war gerade bevor ich heiratete. Diese Gabe, die da wirkte, davor fürchtete ich mich. Sie hatten mir gesagt, es sei vom Teufel und ich wusste es nicht, bis der Engel des Herrn mir gesagt hatte. Ich ging nach Mishawaka und saß dort in einer Versammlung. Ich hatte noch nie so viel Jauchzen und Weinen und Gott preisen gehört. Und ich dachte, Bruder, das ist der Himmel. Oh, wie gingen sie auf und ab. Sie mussten die Versammlung im Norden halten wegen der Rassentrennung. Die Schwarzen und Weißen miteinander, die PA und die PAIC. Und daraus wurden dann die Vereinigten Pfingstler. Aber welche Erweckung hatten sie dort oben? Dort im Tabernakel von Bruder Rowe. In Mishawaka. Und ich als neugieriger Mann saß dort hinten und habe das alles beobachtet. Ich habe noch nie solche Dinge vorher gesehen. Und da saß ein Mann, ich habe das noch nie in der Öffentlichkeit erzählt. Dort saß ein Mann an einer Seite und ein Mann auf der anderen Seite und der eine sprach in Zungen und der andere hat es ausgelegt. Und sie sagten verschiedene Dinge, was geschehen würde. Dann sprach der andere in Zungen und der andere hat es ausgelegt. Ich dachte, nun, ist das nicht wunderbar? Ich dachte, wie herrlich. Das müssen doch Engel sein, die in der Form von Menschen herabgekommen sind. Ich hatte nur $1.75, um nach Hause zu kommen. Und ich konnte gerade den Tank füllen mit Benzin. Und ich habe im Weizenfeld geschlafen in jener Nacht. Ein Teil dieser Geschichte ist in meinem Buch, aber nicht alles, denn ich wollte nicht ihre Gefühle verletzen. Und so, an jenem Abend sagten sie, alle Prediger sollen auf die Plattform kommen. Und ich war auf der Plattform und ich war der Jüngste von allen. Und am nächsten Morgen baten sie mich, ich solle kommen, um zu predigen. Und ich habe mich versteckt. Ihr wisst, dann hat mich der Farbige verraten, hat gesagt, hier ist er. Ihr erinnert euch an die Geschichte. Er hat ihnen gezeigt, wo ich bin. Und nachdem ich gepredigt hatte an jenem Tag und umherging, dachte ich, wenn ich nur zu diesen beiden Männern gelangen könnte. Sie hatten die Versammlung angeführt und eine wurde weiß im Gesicht und sprach in Zungen und der andere hat es ausgelegt und gab die Worte dazu. So spricht der Herr, dort ist eine Person, die heißt so und so und die hat dieses und jenes getan, so und so. Bruder, es war die Wahrheit und dann ist der andere aufgestanden, sprach in Zungen und dieser hat es wieder ausgelegt. Ich dachte, ist das nicht wunderbar? Und an jenem Tag ging ich hinaus und ich betete und ich dachte, Herr, tust du das noch einmal für mich? Ich wusste nicht, wie ich es nennen sollte, diese Visionen. Ich ging hinaus und betete und ich bat den Herrn, mir zu helfen. Und dann ging ich um das Gebilde um das Gebäude und dann traf ich einen der beiden. Und der Herr hat mir eine Art und Weise gegeben, Dinge zu wissen. Ich habe seine Hand geschüttelt und ich habe gesagt, grüß Gott. Er sagte, grüß Gott. Wie ist dein Name? Und ich sagte, Brennem. Und dann sagte er, du bist der junge Mann dort, der gepredigt hat heute Morgen. Ich sagte, jawohl. Und während unser Gespräch dahin ging, erfasste ich seinen Geist. Und er war ein aufrichtiger Christ. Ein reiner christlicher Bruder. Ich will sagen, er war ein Gläubiger. Und ich dachte, oh, das ist wunderbar. Und etwa eine Stunde später, nahe beim Auto, dort war ein großes Auto, dahinter, hinten am Auto stand Jesus Only, und dort stand der andere Mann. Und ich ging hinaus und ich sagte, grüß Gott, mein Herr. Er sagte, grüß Gott. Er sagte, du bist Bruder Brennan, der heute Morgen gesprochen hat. Ich sagte, jawohl, das bin ich. Er sagt, oh, ich habe gesagt, diese großen Gaben Gottes, die durch euch wirken, das schätze ich wirklich. Und er sagte, ich danke dir, Brennan, Herr Brennan. Und ich begann, seinen Geist zu fühlen und eine Vision kam. Und wenn ich je einen Heuchler gesehen habe, da war einer. Seine Frau war eine schwarzhaarige Frau und er lebte mit einer blonden Frau. Von ihr hatte er zwei Kinder. Er war ebenso wenig ein Christ wie irgendjemand in der Welt. Dann sagte ich, in was bin ich hier hineingeraten? Ich dachte, das sei ein Engel und jetzt muss ich bei Dämonen sein. Etwas ist geschehen. Da war der eine ein aufrichtiger Christ und derselbe Geist fällt auf diesen Mann und er fällt auf den anderen Mann. Ich sagte, nun bin ich völlig verwirrt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich weinte und bat den Herrn. Ich wusste nicht, was ich annehmen sollte. Und dann fragte mich dieser Mann, ob ich den Heiligen Geist empfangen habe. Ich sagte, nein, nicht in der Weise, wie ihr ihn habt. Er sagte, hast du je in Zungen gesprochen? Ich sagte, nein, mein Herr. Er sagte, dann hast du es nicht. Und ich sagte, vielleicht hast du recht, vielleicht habe ich es nicht, denn ich habe nicht, was du hast. Nach einer Weile war ich froh, dass ich es nicht hatte. Dann habe ich es beobachtet und ich habe gesehen, wie es funktionierte. Und eines Tages habe ich gebetet, vor langer Zeit. Ich will euch sagen, für wen ich betete. Ich betete für Roy Davis. Ich betete für ihn, weil er mich eine Marionette genannt hatte. Und ich betete zu Gott, dass er ihm das vergeben möge. Und er hatte eine Druckmaschine für seine Zeitung, die er schrieb. Und dann fing diese Maschine Feuer und brannte nieder einige Nächte oder einige Tage, nachdem sie in Betrieb genommen hatten. Und ich stand dort hinten bei dieser alten Höhle in Greens Mill. Ich ging dort hinaus, ich betete. Ich war 2 Tage darinnen gewesen. Dann legte ich meine Bibel nieder auf einen alten Baumstamm, den ich kurzem Bruder Wood gezeigt hat. Ich legte meine Bibel dorthin und ich setzte mich auf den Stamm und der Wind blies. Und ich dachte, da ich so lange in der Höhle gewesen sei, möchte ich etwas lesen. Und so nahm ich die Bibel, begann zu lesen. Und das war das Kapitel, das geöffnet war. Und ich begann zu lesen und ich begann mich zu fragen. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben, wenn sie abfallen, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Ich dachte, da ist diese Schriftstelle, aber etwas hing mit mir. Dann begann ich zu denken. Davon spricht er doch am Anfang. Nicht wieder die Grundlage legen, von die tote Grundlage der Buße, am Anfang nicht die Grundlage der Buße. Hier sagt, erneuern sich selbst zur Buße, sondern lasst uns zur Vollkommenheit gehen und lasst diese Dinge hinter uns sein. Und dann begann ich zu lesen und dann las ich den nächsten Vers. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Und als ich das las, hat etwas mich getroffen. Ich dachte, Herr, das betrifft doch nicht Roy Davis. Warum solltest du das tun? Und ich schlug eine andere Seite auf, aber ich musste wieder zurückzugehen an die Stelle. Es ist unmöglich für jene, die einmal erleuchtet waren. Und ich musste es noch einmal durchgehen. Dann dachte ich, Herr, was ist das? Was willst du sagen, Herr? Und ich ging zurück und ging in meine Höhle, um darüber zu beten. Und als ich das sah, sah ich die Welt, wie sich drehte, alles sauber, schön sauber, die ganze Welt. Dann sah ich einen Mann in Weiß, der dahin ging und er hatte einen Sack in seiner Hand und er säte Samen, während er dahin ging. Und er ging über die Krümmung der Erde. Und sobald er verschwunden war, kam ein anderer Mann, schwarz gekleidet, ein schlüpfrig aussehender Mann, ging dahin und er schaute und er hatte Samen und er warf etwas hinter sich. Während er über die Erde ging, hat er alles beobachtet und hat den Samen geworfen und ich stand da und habe die Vision beobachtet. Nachdem er gegangen war, drehte sich die Welt und dann kam eine große Ernte und es war Weizen. Und da war Unkraut, Kletten dazwischen im Weizen. Dann kam eine Dürre. Und wie ließ der Weizen den Kopf hängen und dürstete nach Wasser? Und das kleine Unkraut hing und dürstete nach Wasser und alles betete um Regen. Und nach einer Weile kam eine große Wolke und bewässerte die ganze Erde. Und die kleine Klette sprang auf und begann zu jauchzen. Ehre sei Gott, Halleluja, preis den Herrn. Und der kleine Weizen sprang auf und begann zu jauchzen. Ehre sei Gott, preis den Herrn. Dann kam die Schrift zu mir, die im Matthäus, im 5. Kapitel, im 45. Vers gefunden wird, wo es heißt, hört, was Jesus sagt, in Matthäus 5, 45. Hört gut zu, während wir lesen. Matthäus, das 5. Kapitel, 45, 46. Vers. Wir beginnen mit dem 44. Aber ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet jene, die euch fluchen, tut Gutes an denen, die euch hassen und betet für jene, die euch verachten und verfolgen. Dass ihr Kinder eures Vaters seid, der im Himmel ist, denn er lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse und er sendet Regen über die Gerechte und die Ungerechten. Seht ihr nun, derselbe Regen, der macht, dass der Weizen wächst, macht, dass die Klette wächst, das Unkraut. Darum habe ich das Bild zusammenbekommen. Da ist euer fleischlicher Bekenner, der direkt in der Kirche ist, aber seine Früchte, er mag jauchzen, springen, tanzen, in Zungen sprechen, aber seine Früchte, er ist eine Klette. Und da ist der andere, er hat denselben Geist. Der Heilige Geist kann auf eine Gruppe von Leuten fallen und ein Heuchler kann im Heiligen Geist jauchzen, genauso gut wie ein Klette durch den Regen leben kann, der da gesandt wird. Von dem spricht Paulus hier. Aber es ist unmöglich, für Unkraut oder Klette Weizen zu werden oder für den Weizen zur Klette zu werden. Habt ihr das begriffen? Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben, wenn sie wegfallen, dass sie wieder erneuert werden. Hört, was er sagt. Denn der Regen kommt über die Erde um es zu bewässern und zu kleiden und zuzubereiten, aber die Dornen und Disteln werden verworfen. Nun, darum verlassen wir die Prinzipien der Lehre von Christus. Lasst uns zum Vollkommenen gehen. Nicht wieder Grundlage legen zur Buße von toten Werken und Glauben an Gott und Glauben und so weiter und die Lehre über die Taufe und das Auflegen der Hände und diese Dinge. Seht ihr, fleischliche Gläubige damals in jenen Tagen, genauso wie es heute war, nun, er sagt, gut, ich gehöre zur Gemeinde. Ich habe Buße getan, ich bin heraufgekommen, ich habe ein Bekenntnis gemacht, ich bin getauft worden. Seht, sie stützen sich auf diese fleischlichen Reformationen. Und was bewirkt das? Es produziert Kletten. Was bewirkt die Vollkommenheit? Das ist der Weizen. Der Weizen ist Gottes Wort. Er gebraucht es als sein Wort. Es ist ein Same und es bringt hervor. Es hängt davon, was für ein Same in dein Herz gesät ist. Und wenn du in die Gemeinde kommst, nur weil du dich von der Hölle fürchtest, oder wenn du eine Gemeinde erwählst, weil du nicht zur Hölle gehen möchtest, dann bist du immer noch eine Klette. Wenn du die Gemeinde erwählst, um populär zu sein, bist du immer noch eine Klette. Wenn du all diese formellen Dinge getan hast, die getan werden müssen, und das ist alles, was du hast, dann bist du immer noch eine Klette. Aber ein richtig echter Christ drängt vorwärts in die Vollkommenheit, bis die Welt tot ist für ihn und du ein neues Geschöpf geworden bist in Christus Jesus. Und es ist unmöglich für diesen Mann je zu fallen. Das sagt die Bibel. Seht, wie es mit dem Rest der Schrift übereinstimmt. Seht, wie es genau dort an seiner Stelle liegt. Wie kann es sagen, ein Mann, der einmal gerettet ist, kann nie verloren sein und dann hinübergehen und sagen, aber du bist verloren oder du lästerst. Ist das unmöglich? Sicher, wenn du ein Lästerer bist, dann bist du kein Christ. Kein Mensch spricht durch den Geist Gottes, der Jesus verflucht nennt, Johannes 4 oder Johannes 1, 4. Kein Mensch spricht durch den Geist Gottes und nennt Jesus verflucht. Jeder Geist Gottes, der in der christlichen Gemeinde ist, stimmt mit allem überein, was Gott sagt. Wir lesen hier, er wurde verwundet für unsere Übertretungen und in seinen Striemen sind wir geheilt. Das alte fleischliche Gemüt sagt, die Tage der Wunder sind vorbei. Ich bin Dr. Jones. Da gibt es nicht so etwas wie göttliche Heilung. Es gibt keine herzerlebte Religion. Das sind nur, die steigen sich nur in etwas hinein. Ihr seid nur emotionell. Wir sind Presbyterianer, wir sind Luther, was immer es ist. Wir wissen, wo wir stehen. Aber was sagt der Geist Gottes? Jesus Christus ist dasselbe. Amen, sagt der Geist Gottes. Sofort stimmt er mit dem Wort überein. Jawohl, gerade dort. Seht ihr, was ich meine? Diese fleischlichen Reformen bewirken Tod, sagt Paulus. Aber wo das Leben kommt, diese Vollkommenheit, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und wird niemals ins Gericht kommen, sondern ist vom Tod ins Leben hinübergegangen und ich werde ihm ewiges Leben geben und ihn am letzten Tage auferwecken. Alle, die mir der Vater gegeben hat, werden kommen und keiner von ihnen ist verloren. Es ist unmöglich. So, hier ist es, was es bewirkt. Die Leute denken, das macht, dass die Leute sich gehen lassen. Bruder, du dienst Gott nicht unter dem finsteren Blick einer Schlange. Gott ist nicht einer dieser Männer mit einer Peitsche, der dich umhertreibt. Er ist ein Vater. Er ist Liebe. Gott ist Liebe. Und die Bibel sagt in Johannes, wer Liebe hat, ist von Gott. Du liebst Gott. Wenn ich hinausgehe, um mich zu betrinken, ich habe nie getrunken in meinem Leben, aber wenn ich hinausgehe und trinke, dann hätte ich keine Angst wegen Schlägen. Das ist nicht der Grund, dass ich nicht gehe. Der Grund, dass ich es nicht tue, ist, weil ich ihn liebe. Und er liebt mich. Es ist nicht bei Gesetzeswerken, nicht wegen etwas, das ich tun muss, sondern er hat schon etwas für mich getan und deshalb liebe ich ihn. Da habt ihr es. Mit diesem Geist darin, der verheißen hat, ich gebe ihm ewiges Leben und sie werden niemals zugrunde gehen. Hat er gelogen oder hat er die Wahrheit gesagt? Er hat die Wahrheit gesagt. Seht ihr, wie sich das auslegt? Es ist unmöglich für einen Mann zu fallen, nachdem er einmal in der Gnade ist. Er kann fallen, sicher, aber nicht zurück zur Buße. Zurück zu dem Ort, um die alten Werke wieder zu tun. So ihr, die ihr von Erweckungsversammlung zu Erweckungsversammlung trottet, von einem Ort zum anderen, seht ihr nicht, dass ihr nicht gegründet seid, dass ihr nicht fest seid? Sicher, sagt Bruder Branham. Gott hätte mir sicher nicht den Dienst gegeben, den er mir gegeben hat, und mich im Irrtum lassen. Und wenn es nicht durch die Schrift bewiesen würde, dann wäre es ein Irrtum. Aber hier ist die Schrift, um es zu beweisen. Die Gemeinde war nie da und die Leute kommen und erwählen eine Gemeinde, streiten, stehlen, alles Mögliche und leben jede Art von fleischigem Leben und sagen, oh, ich bin Christ. Ich habe ein Bekenntnis gehört heute von einer Dame, sie sagte mir, dass ihr Mann mit einem Mann geht. Sie hat sich an verschiedenen Orten erwischt und die Frau sagte, du musst wissen, dass ich eine Christin bin. Schaut dort drüben bei Jimmy Osborne. Er predigt am Sonntagmorgen und die ganze Woche hindurch ist er im Boogie-Woogie und im Rock'n'Roll. Schaut Elvis Presley. Eine 1947 Version von Judas Iscariot. Er hat die Gemeinde Gottes erwählt, die Pfingstler, spricht in Zungen mit dem Heiligen Geist und hat mehr Seelen in die Qual geschickt als alle Schnapskneipen in den letzten 50 Jahren. Hat die Gedanken von kleinen Teenagern verdorben in der ganzen Welt, bis Mädchen ihre Unterkleider ausziehen und auf die Plattform werfen, damit er ein Autogramm gibt. So vulgär, dass sie ihn am Fernsehen nicht mehr zeigen wollen von den Hüften abwärts. Sein Leib. Und dann hat er den Heiligen Geist und spricht in Zungen als Beweis. Oh, Bruder. Wenn der Heilige Geist dort wäre, würde er sich nicht so aufführen. Ihr solltet Besseres wissen. Gewiss nicht. Gott liebt Reinheit und Heiligkeit und Sauberkeit. Ich handle nicht sauber und rein und heilig, um mich selbst Christ zu machen, aber Christus in mir lebt das. Und ich liebe ihn. Und wenn ich irgendetwas Verkehrtes tue, dann verurteilt es mich sofort. Und dann sage ich sofort, Gott, vergib mir. Jeden Tag muss ich um Vergebung bitten. Jeden Tag. Und auch ihr, ganz gewiss ist es so. Aber wenn ihr fleischlich seid, dann geht ihr einfach, seid ihr da und sagt, ah gut, ist alles in Ordnung, ich gehöre zur Kirche. Und wenn ihr dann lästert, das ist, wenn ihr keinen Glauben habt, der einmal den Heiligen übergeben wurde. Dann macht ihr darüber Spaß und nennt es einen üblen Geist und sagt, das ist eine Gruppe heilige Rolle. Dann habt ihr euch getrennt von der Gnade und dem Gericht oder dann seid ihr hinüber. Dann seid ihr für immer erledigt. Jesus sagte, ein Wort dagegen wird niemals mehr vergeben in dieser Welt oder in der Welt, die kommt. Und ein Christ, aus dem Geiste geboren, kann nichts Übles darüber sagen, denn das kann er nicht, er stimmt damit überein. So ist es. Darum versuchten die Leute mir zu sagen, die Feuersäule, die mit uns erscheint, dass sie vom Teufel sei und dass das nur eine Fiktion sei. Aber die Kamera hat bewiesen, dass es nicht so ist. Und die Werke liegen direkt mit der Bibel. Dieselbe Feuersäule, die Paulus auf dem Weg nach Damaskus traf. All diese Dinge, die er getan hat damals, tut er genauso in derselben Weise durch die Bibel. Es ist Christus, der Sohn Gottes. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir ewiges Leben und können nicht zugrunde gehen. Es ist unmöglich für einen Mann zu fallen. Das sagt die Bibel. Hör zu, passt auf, was Paulus sagt. Ich werde dann den Rest davon lesen und dann werden wir sehen, ob das richtig klingt. Passt auf, was Paulus sagt. Ich werde dann den Rest noch einmal lesen und wir wollen sehen, wie es klingt. Den 8. Vers. Aber das, was Dornen und Disseln trägt, ist abgelehnt, nahe dem Fluch, und das Ende, es wird verbrannt werden. Das sind die Ungläubigen. Passt auf, Paulus. Aber Geliebte, er spricht über sie, jene, die versuchen, wieder unter das Gesetz zu gehen. Wisst ihr, sie versuchen, all die Gesetzeswerke zu tun. Sie haben so viele Rituale, wie sie nur können. Sie haben Taufen, sie legen Hände auf, all diese Dinge. Aber, Geliebte, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heil, Dienlichen überzeugt, denn Gott ist nicht ungerecht. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und ihm dienst. Seht ihr, worüber er spricht? Er spricht nicht über Christen, die wegfallen und unmöglich zurückkommen können. Er spricht über fleischliche Gläubige, welche durch eine Form der Reformation gehen. Aber er sagt, euch, die ihr wiedergeboren seid, ihr Geliebten in Christus, wir sind von besseren Dingen überzeugt für euch. Ihr sagt diese Dinge nicht. Ihr lebt nicht dieses Leben. Ihr seid sicher in Christus. Was sagt er gerade hier? Lasst uns in Hebräer 10 gehen, wo wir heute Morgen waren. Oder lasst uns zu Epheser 4,30 gehen, nur eine Minute, und schauen, was er hier sagt, um dieses festzumachen, damit Schrift mit Schrift läuft. Epheser 4, lasst uns sehen, Epheser 4,30, wir wollen es lesen und sehen, was es da heißt. Hört, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Wie sind wir in den Leib getauft? Durch einen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt seid, bis zum Tag eurer Erlösung. Ist das richtig? Ihr seid versiegelt in den Leib von Christus durch die Taufe des Heiligen Geistes, nicht von einer Weckung zur anderen, sondern bis zum Tag der Erlösung des Leibes. Das seid ihr. Da gibt es also keine Möglichkeit, verloren zu gehen. Ihr fürchtet euch. Und darum, aus diesem Grunde, Furcht hat Zweifel mit sich. Liebe trägt Glauben mit sich. Ich liebe meinen Vater. Ich fürchte ihn nicht, weil ich ihn liebe. Er wird mich nicht verletzen. Er wird Gutes für mich tun. Wenn ich mich vor ihm fürchte, ich weiß nicht, ob er es tun wird oder nicht. Seht, aber ich liebe ihn. Ja, Vater, ich liebe dich. Ich weiß, du bist mein Vater und du liebst mich. Und ich fürchte nicht, dass du dein Wort nicht hältst, ich würde nicht fürchten, dass du dein Wort nicht hältst. Du hältst dein Wort. Du hast es mir versprochen. Das tut der Geist. Aber oh, wenn ich das tue, wenn ich jenes tue, seht, dann kommt ihr wieder in die gesetzliche Seite hinein. Geht niemals in die gesetzliche Seite hinein, denn das ist negativ. Es ist die positive Seite, welche ihr möchtet. Es ist ein vollendetes Werk. Christus ist gestorben und die Sünde wurde getötet, als er starb. Und wenn dich Gott zum ewigen Leben vorherbestimmt hat, alle, welche mir der Vater gegeben hat, werden zu mir kommen. Da habt ihr es. Könnt nicht verloren gehen. Ihr seid für immer in Sicherheit. Durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft. Durch ein Opfer hat er uns für immer vollkommen gemacht. Da habt ihr es. Da gibt es keine Möglichkeit für uns zu verlieren. Ganz richtig. Macht das nicht, dass ihr euch, bewirkt das nicht, dass ihr euch gut fühlt? Wie könnt ihr wissen, ob ihr Christen seid? Euer Geist legt Zeugnis ab mit seinem Geist. Wenn die Liebe Gottes in eurem Herzen ist, wenn ihr Liebe habt, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Demut, das sind die Früchte des Geistes, die eurem Leben folgen. Nicht, weil ihr im Geiste getanzt habt, oh, diese modernen Rhythmen auf dem Klavier, wupp, auf und ab, all dieses Tanzen im Geiste, diese Dinge sind in Ordnung, aber sie haben die ganze Sache zur gesetzlichen Seite hinübergezogen. Und darum hat sie der Geist Gottes zurückgelassen. Aus diesem Grunde, wenn Gott sich anfängt zu manifestieren, sagen sie, das ist Unsinn. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Sie kennen Gott nicht. Sie haben es nie gesehen und sie können es nicht verstehen. Denn ein anderes Leben ist dahinter. Und sie kennen es nicht. Die Klette weiß nicht, was der Weizen tut. Es ist ein anderes Leben. So ist es mit einem Christen. Für den fleischlichen Gläubigen, den Bekenner, der hinausgeht und einfach bekennt, oh ja, ich bin ein Christ, eine große Zigarre in seinem Munde, wie ein enttürmter Texas-Stier. Und eine Frau mit ihren Shorts an, sie sagt, oh ja, ich bin ein Glied der Gemeinde, sicher bin ich. Deine Früchte beweisen, dass du nichts bist, nur fleischlich. So ist es. Gewiss. Nur eine Sache kann dir das erlauben. Entweder ist es eine Geisteskrankheit oder ein Geist der Lust ist über dir. So ist es. Wenn ihr handeln wollt, wie die Welt, die Bibel sagt, wenn ihr die Welt liebt und die Dinge der Welt, dann ist die Liebe Gottes nicht einmal in euch. Da habt ihr es. Nun, ihr sagt, oh, die Bibel sagt, ich muss das tun. Nein, das ist es nicht. Bleibt, bis Christus etwas für euch getan hat und das nimmt dann die Sache aus euch heraus. Dann seid ihr aus dem Geiste Gottes geboren. Nicht, was ihr tut, es geht darum, was er für dich getan hat, bis du eine Liebe hast und vom Tod ins Leben hinübergegangen bist. Und dann betrachte dann sein Leben, wie es sich ändert. Nicht, weil du versuchst zu leben, sondern weil Gott dich seinem Geiste unterwirft. Es ist nicht du, der dich selbst führst, sondern es ist Gottes Weg. Es ist Gott, der dich führt in seinem eigenen Weg. Nicht du führst, sondern Gott führt. Passt nun auf oder beachtet dieses, während wir zum Ende kommen. Der 11. Vers. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweist, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Nur noch eine Bemerkung hier. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem größeren schwören konnte und sprach, wahrlich reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Als Gott den Abraham traf. Nun, Abraham hat den Bund ohne irgendwelche Verdienste empfangen. Der Bund wurde mit Abraham gemacht und es ist absolut Gnade alles zusammen. Abraham war kein besserer Mann. Er war kein Heiligkeitsmann. Er war einfach ein ganz gewöhnlicher Mann. Und Gott hat durch Erwählung Abraham erwählt, denn Gott hat ihn bestimmt oder erwählt. Nicht, weil Abraham wollte oder weil Abraham dies getan hat, sondern er war ein, oder nicht, weil er ein guter Mann war, denn er hatte keine Verdienste, aber es war Gottes Wahl. Gott hat Abraham genommen. Heute, wie ich sagte, ich glaube, wir erwählen unsere Prediger, wir gehen umher und sagen, nun, einer der Diakonen hat aufgehört, wir wollen den besten Mann im Gebäude finden, der seinen Platz einnimmt. Nun, der Pastor hat aufgehört, lasst uns herausfinden, wer der Beste ist. Manchmal ist das nicht richtig. Als sie denn einen Mann erwählte für Judas, da haben sie den falschen Mann erwählt. Sie haben einen Gentleman, Matthias, genommen, einen großen Schriftgelehrten, einen Gelehrten, einen Diplomaten. Sie sagten, er wird sicher diesen Platz ausfüllen, aber er schaut aus wie ein echter Mann, aber das war nicht die Wahl Gottes. Und sie nahmen diesen Mann und er hat nie etwas für Gott getan. Aber Gott hat einen heißblütigen, hakennasigen Juden genommen, der da kam und sagte, ich werde sie arrestieren alle. Gott sagte, in ihm sehe ich etwas, ihn will ich nehmen. Und dann kam der Geist Gottes vor ihm, dieses große Licht, und er sagte, wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus. Warum? Es wird dir schwerfallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Warum verfolgst du mich? Und Gott nahm diesen Mann und machte aus ihm den größten Mann, der je das Angesicht der Erde betrat, seit den Tagen von Jesus Christus. Das war die Wahl Gottes. Heute versuchen wir, unsere Wahl zu treffen. Ihr Gemeinden, ihr sendet diesen Mann hier und diesen Mann dort. So sollte man es überhaupt nicht tun. Gott leitet die Sache. Es ist Gott in allem durch alles. Nicht, was ein Dokument sagt oder eine Gemeinde. Was Gott darüber sagt, das macht den Unterschied. Seht, Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben ohne Bedingung. Wartet. Abraham musste gar nichts dazu tun. Gott sagte, ich habe es schon getan. Gott hat eine Verheißung dem Adam gegeben und er sagte, Adam, wenn du das nicht berührst, dann wirst du für immer leben. Aber am Tage, wo du davon issest, an dem Tage wirst du sterben. Adam sagte, ich frage mich, was damit wohl los ist. Und dann geht er hinüber und isst davon und versucht. Jedes Mal, wenn ein Mensch einen Bund macht mit Gott oder Gott einen Bund mit dem Menschen, dann bricht der Mensch seinen Teil. Und darum musste Gott etwas tun, weil er sah, wie der Mensch ist. Und sie sind vorherbestimmt, sie sind erwählt und Gott musste etwas tun. Und so kam Gott hinab und machte seinen Bund mit Abraham ohne Bedingung. Wenn es nicht ohne Bedingung gewesen wäre, dann wäre Abraham seit langer Zeit verloren gewesen. Schaut, wie er dort unten in Gera sitzt, abgefallen, lügend, hat seine Frau einem anderen Mann übergeben, um seine eigene Haut zu retten. Was für ein Mann! Sitzt dort, abgefallen, und Gott hat ihm gesagt, geh nicht, bleib hier oben. Aber der Hunger hat ihn hinausgetrieben. Er ging dort hinab, wo es leichter ging. Ihr wisst, was einem Menschen geschieht oder wie es ihm geht, wenn er den leichten Weg erwählt. Er ging dorthin, wo das Gras grüner war. Und als er hinabkam, sagt er dem König, dass seine Frau seine Schwester sei, um seine eigene Haut zu retten. Nun, das war eine Lüge. Und wenn irgendein Mann seine Frau nimmt, um sie einem anderen Mann zu geben, um seine Haut zu retten, saß in seinem kleinen Zelt, ein Abgefallener, lügensprechend, abgeschnitten von der Verheißung und allen Dingen, aber er war immer noch Gottes Prophet. Und da war Abimelech ein guter Heiligkeitsmann, sicher. Er hat jeden Abend sein Gebet gesprochen. Und dann findet er hier eine Großmutter, 100 Jahre alt. Sie kommt daher, eine wunderbar und jung wieder. Und dann sagt er, das ist das Mädchen, auf das ich gewartet habe. So, diese werde ich heiraten. Abraham sagte, du kannst sie haben, sie ist meine Schwester. Und sie sagte, das ist mein Bruder. Und er nahm sie mit und die Frauen haben sie gewaschen, haben neue Kleider für sie gemacht, haben sie ausgerüstet wie eine Prinzessin. Und dann betete er, streckte sich aus in seinem Bett, streckte seine Füße und sagte, morgen werde ich heiraten, dieses liebliche Hebräermädchen, Junge, die Schwester dieses Mannes da, oh, das wird wunderbar sein. Oh, das wird wunderbar sein. Oh, Herr, du weißt, wie ich sie liebe. Oh, das wird wunderbar sein.
Turned his feet up and said, tomorrow I'll marry that beautiful Hebrew girl, that boy's sister out there. Oh, it'll be wonderful. Oh, Lord, you know how I love you. Yes, sir. Wonderful. And God said, you're just as good as a dead man. Lord, you know how I love you. Yes, sir. Wonderful.
Oh, das wird wunderbar sein. Oh, Herr, du weißt, wie ich sie liebe. Oh, das wird wunderbar sein. Und Gott sagte, du bist so gut wie tot. Abraham saß dort draußen, lügend, abgefallen. Und hier war dieser Mann, aufrichtig, gerecht, ein aufrichtiger Mann. Und er sagte, Herr, du kennst die Aufrichtigkeit meines Herzens. Hat er mir nicht gesagt, das sei seine Schwester? Du kennst die Aufrichtigkeit meines Herzens? Und er sagte, ich kenne die Aufrichtigkeit deines Herzens. Aus diesem Grunde bewahre ich dir von der Sünde gegen mich. So ist es. Ich kenne die Aufrichtigkeit deines Herzens. Aber ihr Mann ist mein Prophet. Halleluja. Wenn das nicht Gnade ist, was ist es dann? Abgefallen, Lügen erzählen, sitzt er dort. Aber er ist immer noch mein Prophet. Nimm ein Opfer, geh zu ihm, gib ihm deine Frau zurück, oder du bist ein toter Mann. Ich will deine Gebete nicht einmal hören. Er soll für dich beten. Amen.
You take an offering and go to him and take his wife back, or you're a dead man. I won't hear your prayers no more. Let him pray for you. Amen. There you are. That's my prophet.
Das ist es. Das ist mein Prophet. Nun, ihr sagt, oh, ich möchte, ich wäre Abraham gewesen. Wenn wir tot sind in Christus, sind wir Abrahams Samen und Erben aufgrund der Verheißung. Das ist richtig. Das sagt die Bibel. Möchtet ihr es lesen? Die Bibel sagt, dass die Verheißung nicht nur für Abraham und sein Samen war. Abraham hatte viele Samen, sicher, viele Kinder. Ismael war sein Kind. Er hatte 7 oder 8 Kinder, nachdem Sarah gestorben war, durch eine andere, durch Ketura. Aber der Same betraf den Verheißenen, welches Isaac war. Und durch Isaac kam Christus. Und durch Christus sind wir gekommen. Die Verheißung gilt ohne Bedingung. Was ist mit Abraham? Wenn, was er getan hätte, dann wäre es unmöglich für ihn gewesen, wieder zurückzukommen. Es wäre unmöglich gewesen, für Saul wieder zurückzukommen, wenn ihr die Schrift auf jene Weise liest. Aber so war es nicht. Gottes Verheißungen dauern für immer. Lasst uns eine Minute das lesen. Ich möchte das euch lesen. Galater 3, 16. Und lasst es uns lesen und sehen, wie die Verheißung ist. Und wir wollen sehen, ob wir seine Verheißung sind oder nicht. 3, 16. Hört. Ich werde lesen auch den 15. Vers. Brüder, ich rede nach Menschenart, Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Nun, dem Abraham und seinem Samen wurde die Verheißung gemacht. Abraham, seinen Samen oder Nachkommen. Passt auf, er sagte nicht, und seinen Samen, Mehrzahl, sondern als einem, deinem Samen, und das ist Christus. Dann war Christus der Same Abrahams, und wir, die wir tot sind in Christus und in seinen Leib getauft, wir sind Abrahams Same und Erben der Verheißung. Wie wollt ihr dann je wegfallen, wenn Gott dir die Verheißung gegeben hat? Wie wollt ihr dann je abfallen und hinweggehen und dafür zur Hölle gehen? Nun, ihr sagt, können wir dann nicht abfallen? Gewiss. Und wenn ihr abfällt, dann werdet ihr es bekommen. Macht euch dafür keine Sorgen. Abraham bekam es und alle anderen bekamen es und auch ihr werdet es bekommen. Glaubt nicht, das gibt euch ein Recht zur Sünde. Das gibt es euch nicht. Ihr werdet für alles bezahlen. Oh, ihr werdet ernten, was ihr sät. Wenn ihr eine kleine Sünde begeht, werdet ihr einen ganzen Waschzuber ernten. So ist es. Aber Bruder, das bedeutet nicht, dass ihr verloren seid. Genauso ist es. Abraham hat genau das geerntet, was er gesät hat. So ist es. Aber er war immer noch gerettet. Der Bund, den Gott mit Israel machte, sie haben ihr Erbe verloren, sie haben das verheißene Land verloren und sind nach Ägypten gegangen, aber sie haben niemals ihren Bund verloren. Gott hat gesagt, ich erinnere mich meiner Verheißung an Abraham. Ich erinnere mich daran und ich gehe hinab, mein Volk zu befreien. Geh hinab, Moses, und sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Ich erinnere mich meiner Verheißung an Abraham und seinem Samen. Dieselbe Sache gilt für uns. Wenn ihr tot seid und euer Leben in Gott verborgen ist durch Christus, dann gibt es nichts in der Welt, das dich berühren kann. Es ist möglich, dass du hinausgehst und verkehrte Dinge tust, aber wenn du wirklich ein Kind Gottes bist und du siehst, dass du einen Fehler gemacht hast, dann wirst du wieder aufstehen und es von Neuem versuchen. So ist es. Du bleibst nicht liegen. Aber wenn du ein Feigling bist, dann bist du eine Klette. Dann hast du kein Aufstehen in dir, dann wirst du sagen, oh nun, das war's nun, dann ist also nichts dabei. Das Königreich Gottes ist wie mit einem Menschen, der ein Netz auswarf in das Meer. Und als er es zog, da hat er Schildkröten, Frösche, Schlangen, Eidechsen, Spinnen und Fische. So ist es, wenn das Evangelium gepredigt wird. Wie der Herr einem Prediger sagte, wie Bruder Graham, der hinabgeht, geh an diese Ecke und predige ein wenig, Bruder Graham. Gut, er nimmt sein Netz und beginnt zu fischen. Wo gehst du hin, Bruder Bill? Ich gehe irgendwo hin an eine andere Ecke und ich ziehe. Da sind sie, Herr. Du weißt, was sie sind. Ich ziehe das Netz wieder. Da sind sie, Herr, nun. Schildkröten waren von Anfang an Schildkröten. Er ist einfach im Netz gefangen, so ist es. Und so ist es mit vielen Leuten, die durch ihre Gefühle eingefangen werden. Halleluja, Halleluja, Preis sei dem Herrn, Ehre sei Gott, Halleluja. Sie sind einfach im Netz gefangen, das ist alles. Nun, wenn Sie den alten Schildkrötengeist haben, dann geht es nicht lange, bis Sie sagen, nun, ich habe dir ja gesagt und Sie kriegen zurück. Und die alte Frau Krebs sagt, ich kann das einfach nicht verstehen. Die Frau Spinne sitzt dort hinten und sagt, plopp, plopp, plopp.
If that old turtle spirit's in him, it ain't gonna be long to say, well, I tell you, here he goes creeping back. No lady crawfish will say, but I just can't understand that. Miss Spider sat there a little while. She'd go pop, pop, pop right back where it wasn't nothing anyhow. Miss Serpent would say, oh, dear, a bunch of holy rollers. That's just all there is to it. I'll go down where they got better sense than that.
Frau Schlange sagt, da ist nur eine Gruppe heilige Roller. Mehr ist nicht dabei. Ich habe Besseres im Sinn. Nun, sie war von Anfang an eine Schlange. Das Evangeliumnetz hat sie einfach gefangen. Das ist alles. Aber der Fisch kommt zum Tisch des Meisters. Er war von Anfang an ein Fisch. Der Same von ihm war Fisch. Er begann als Fisch und Gott wusste, kannte seinen Fisch seit Grundlegung der Welt. Halleluja. Sie alle waren im selben schmutzigen Wasser. Sie alle kamen aus demselben Sumpf, so ist es. Und wir sind alle, wir haben alle vom selben geistigen Felsen getrunken. Sie haben alle Manna in der Wüste gegessen. Kaleb und Josua haben dasselbe Manna gegessen wie alle anderen. Aber sie sind alle gefallen in der Wüste. Und zwei Auserwählte sind hinübergegangen. So ist es. Wir haben alle vom selben Felsen getrunken, aber nicht alle, die trinken, sind gerettet. Wir alle haben gejauchzt zusammen und uns gefreut, aber nur die Erwählten sind gerettet. Habt ihr gesehen? Es wird gesagt, da sind zwei Geister in den letzten Tagen. Sie sind einander so nahe, dass beinahe die Auserwählten verführt würde, wenn es möglich wäre. Wenn es möglich wäre. Wenn möglich. Das ist der echte Geist Gottes. Erwählt zum ewigen Leben. Nun, während wir zum Schluss kommen, Bruder Neville wird dann aufgreifen, wo wir aufgehört haben. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, so dass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Bei nichts, das du tun kannst, durch kein Gesetz der Gemeinde, durch kein Erwählen einer Gemeinde oder ein anderes Gesetz, es ist vollständig die Gnade, ein Handeln Gottes für dich. Da habt ihr es. Seht, wozu ist nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme oder der Same käme, dem die Verheißung galt. Ist das nicht so deutlich wie die Nase in meinem Gesicht? Es wurde hinzugefügt, bis der Same käme, der Christus ist, dem die Verheißung galt. Und es wurde durch Engel ordiniert, oder in die Hand eines Mittlers gegeben. Nun, ein Mittler ist nicht Mittler von einem, aber Gott ist einer. Ich lasse das für Bruder Neville für den kommenden Mittwoch. Versteht ihr, was wir gesagt haben? Es ist absolut unmöglich für einen wiedergeborenen Christen. Ich meine nicht jemand, der sagt, er sei wiedergeboren. Ich meine einen richtig wiedergeborenen Christen, je aus der Gnade zu fallen. Das kann er nicht. Er kann fallen, das stimmt. Aber er kann nicht aus der Gnade fallen. Abraham fiel von Gnade, gewiss. Aber Gott sagte ihm, er soll dort bleiben. Er ging hinaus. Aber er hat niemals seinen Bund verloren. Er war immer noch Gottes Erwählter. Er war als Prophet, er saß dort und das ist er immer und er wird immer zu Gott gehören. Seht, die Bibel sagt, dass ganz Israel gerettet wird. Wer weiß, was die Bibel sagt, ganz Israel wird gerettet. Nun, Israel, nicht Israel nach dem Fleisch, sondern Israel aus dem Geiste. Denn Gaben und Berufungen werden ohne Reue gegeben, sagt das die Bibel. Der nächste Vers im Galaterbrief. Gott, alle von Israel werden gerettet, alle von ihnen sind gerettet. Wie werden wir Israel? Indem wir tot sind in Christus und Abrahams Samen anziehen, werden wir Erben der Verheißung. Paulus sagte, nicht der Äußere ist ein Jude, sondern was innen ist, ist Jude. Die Verheißenen. Wir sind Abrahams Same durch die Verheißung, durch Christus, indem wir ihn als unseren persönlichen Retter annehmen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich hoffe, ihr erfasst das. Wenn ihr eine kleine Weile dabei bleiben könnt. Wir haben hier oben begonnen, dann beginnen wir mit Melchisedek, welches wieder die ganze Sache zurückbringt. Dann beginnen wir. Die ganze Sache ist wunderbar. Wir kommen nun richtig in den Rahmen hinein. Nun, wenn es so ausschaut, wie wenn ich es lesen könnte, wie ich es untersucht habe, wie ein strikter Trinitarier glaubt, dass da drei Götter sind, und er sagte mir einmal, dass Matthäus 3 ganz deutlich zeigt, dass da drei sind, drei individuelle Personen in der Gottheit. Ich sage, das möchte ich sehen. Er sagte, pass auf. Er stand direkt an diesem Pult und er sagte, schau, Matthäus 3. Als Jesus aus dem Wasser ging, da öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube. Und die Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da waren drei, der Sohn am Ufer, der Heilige Geist dazwischen und der Vater darüber. Ich sagte, Bruder, das sagt die Schrift nicht. Oh, sie sagt es. Ich sagte, lies es noch einmal und finde heraus, ob es das sagt. Hier ist das Bild. Hier ist Gott der Sohn, da ist Gott der Vater und da ist Gott der Heilige Geist. Wie eine Taube. Passt auf. Die Bibel sagt, als Jesus getauft wurde, ging der Sohn direkt aus dem Wasser und der Himmel über ihm öffnete sich und eine Stimme sagte, er sah den Geist Gottes. Den Geist Gottes wie eine Taube. Nicht eine andere Person, sondern den Geist Gottes war eine Taube, die über ihm war. Und eine Stimme kam und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, in dem es mir gefällt zu wohnen. Lest Matthäus 3 und seht, ob es das nicht sagt. Nicht drei Leute.
It says it's impossible for a man to ever come back to renew himself after he's once been there. He cannot do it.
Es sagt nicht, es ist unmöglich, dass ein Mann zurückgehen kann, wenn er abgefallen ist. Das heißt es nicht, sondern es sagt, es ist unmöglich, dass ein Mann zurückgehen kann, um sich wieder zu erneuern, nachdem er dort gewesen ist. Das kann er nicht tun. Die Bibel sagt, wer aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Tut keine Sünde, denn er kann nicht sündigen, denn der Same Gottes bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Wie kann er Sünder genannt werden, wenn das Opfer dort liegt und meinen Platz einnimmt? Wie kann ich sterben, wenn für den Tod bezahlt ist für mich? Wie kann ich sterben, wenn ich ewiges Leben habe? Wie kann ich das tun? Ihr könnt es nicht tun. Wenn ich eine geschriebene Bewilligung vom Bürgermeister dieser Stadt habe, dass ich mit 60 Kilometern durch die Stadt fahren kann und irgendein Polizist versucht, mich ins Gefängnis zu bringen, weil ich 60 Meilen fahre. Wie kann er das tun? Ich habe eine Bewilligung vom Bürgermeister, die sagt, dass ich es tun darf. Er kann mich nicht einsperren. Er kann versuchen und seine Pfeife blasen und alles, aber ich kann es einfach ignorieren, denn das bedeutet mir nichts, denn ich habe eine Bewilligung. Und wie kann ich dann, nachdem Christus für mich gestorben ist und ich seine Gerechtigkeit geworden bin, wegen seiner Gnade und seiner Liebe für mich, wie kann ich dann sündigen, wenn da etwas zwischen mir und Gott liegt, ein Opfer? Ich kann nicht sündigen. Ich kann es nicht tun. Gott hat mich nie gesehen. Er sieht Christus. Er steht an meiner Stelle. Und wenn ich etwas Verkehrtes tue, dann nimmt Christus meinen Platz ein. Ich habe mein Bekenntnis getan, ich bin verkehrt, er ist richtig. Herr, du kennst mein Herz. Du weißt, wie ich es meine, oder nicht? Und wenn ich verkehrt bin, dann vergib mir. Gott sieht es nicht, das Blut von Jesus bedeckt es die ganze Zeit. Dann, wie kann mich Gott dann sehen? Wie kann mir dann die Sünde angerechnet werden, wenn er es nicht kann? Sobald ich etwas tue, ist es vergeben. So ist es. Es ist genau, wie man einen Tropf, etwas hat, einen Tropfen und schwarze Tinte nimmt über einem Fass Bleiche und es hineintropft und dann versucht, es wieder zu finden in der Bleiche. Es verwandelt sich sofort in die Bleiche. Die Tinte wird zur Bleiche. Und wenn ihr eure Sünde bekennt, wenn ihr in Christus seid, zwischen dir und Gott ist ein ganzes Fass von Bleiche. Und eure Sünden werden Gerechtigkeit wegen dem gerechten Opfer, das dort für euch wartet. Wenn ich zum Ufer komme, wenn die Tage zu Ende gehen und der letzte Wind der Sorgen geweht hat, dann gibt es einen Gedanken, der mich froh macht und mein Herz froh macht. Ich muss den Jordan nicht allein überqueren. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Eines Tages, wenn wir ans Ende des Weges gelangen und die Sonne nicht mehr scheinen will, dann wird Gott rufen. Adam wird hinübergreifen, Eva schütteln und sagen, Liebling, hier ist es. Es ist Zeit aufzuwachen. Eva wird hinübergreifen, Abel nehmen. Komm, Liebling, es ist Zeit aufzuwachen. Abel wird Seth nehmen und Seth wird Noah nehmen und Noah wird die ganze Linie bis Abraham. Und da wird ein großes Schütteln und Aufwachen sein, wenn der Sohn Gottes kommt. Und wir stehen in seiner Gleichheit an jenem Tag. Nach den Siegeln in der Predigt Entrückung, sagt Bruder Branham, die erste Auferstehung war schon vorüber, als Jesus auferstanden ist. Wenn ihr Sünden begeht, dann werdet ihr dafür bezahlen. Es kommt immer wieder in meine Gedanken. Wie viele erinnern sich an diesen Bruder Pastor? Wie war sein Name? Wer erinnert sich an diesen Bruder Pastor, der hier die Gemeinde Gottes hatte, dort unten? Was war sein Name? Er hat für Worgen, die Firma Worgen, gearbeitet. Erste Gemeinde Gottes, direkt hier an der Ecke. Er pflegte damals in der Zeit der Depression Rallyes zu verkaufen. Ein guter, heiliger Mann, göttlicher, heiliger Mann. Bruder Smith hat seine Stelle eingenommen. Sein Name werde ich in einigen Minuten nennen. Er war ein gottgeretteter Mann. Denkt daran, wenn ihr keine Korrektur annehmt und ihr tut etwas Verkehrtes als Christen, dann wird Gott euch warnen. Und wenn ihr dann die Warnung nicht annehmt, wird er euch einfach von der Erde wegnehmen. Das hat er getan. Erinnert ihr euch in die Bibel? Schaut die Korinther-Gemeinde an. Er hat ihnen gesagt, was sie positionsmäßig sind in Christus. Aber er hat sie gewarnt vor den Dingen, die geschehen würden. Und sie haben sich richtig, also sie haben Korrektur angenommen und haben sich mit Gott in Linie gebracht. Und dieser kleine Bruder, er war ein wundervoller kleiner Bruder, ich glaube ein von Gott geretteter Mann. Sie haben ihm eine Arbeit gegeben, dort in der Firma Worgen. Und einige Leute sagen, ich hoffe, vielleicht sitzen einige von seinen Leuten hier, ich hoffe nicht, ihr denkt, ich kenne euch nicht, wenn ihr hier sitzt. Es war Bruder Ramsey. Wie viele erinnern sich an Bruder Ramsey dort? Aus der Gemeinde Gottes. Ein wundervoller kleiner Mann. Er kam zu mir ins Haus und wir sprachen miteinander. Wir saßen dort, weinten zusammen, holten einander, hielten einander die Hände. Ein echter Christ. Eines Tages ging ich dort. Ich musste einen Autoservice machen. Und Bruder Ramsey sagte, was kann ich tun für dich, Billy? Ich sagte, schau das Öl nach, Bruder Ramsey. Gut. Hattest du eine schöne Versammlung, hat er gesagt. Ich sagte, oh Bruder Ramsey, das war wunderbar. Wärst du nur bei mir gewesen, kommst du einmal mit mir? Er sagte, ich diene dem Herrn nicht mehr, Billy. Ich schaute ihn an und sagte, was hast du gesagt? Er sagte einfach, ich diene dem Herrn nicht mehr, und dann ging er hinweg. Ich sagte, ach, er macht nur Sprüche, dachte ich, und ging irgendwo hin. Dann kam ich zurück, holte mein Auto, dann ging ich nach Hause und ich begann nachzudenken über, ich diene dem Herrn nicht mehr. Und der Herr legte es mir aufs Herz, zurückzugehen und ihn wieder zu fragen. Und ich sagte, Meda, halte du die Festung. Ich ging hinab, holte mein Auto. Und ich sagte, Bruder Ramsey, ich möchte dich etwas fragen. Gut, Billy, was ist? Du hast vor einer Weile gesagt, du dienst dem Herrn nicht mehr. Du hast doch nur Spaß gemacht, nicht wahr? Er sagte, nein. Ich sagte, Bruder Ramsey, das meinst du doch nicht. Er sagte, ja. Ich sagte, liebst du ihn nicht mehr? Er sagte, wenn ich ihn lieben würde, dann würde ich ihm dienen. Nicht wahr, Billy? Und dann ging er wieder weg. Ich sage, hey, Bruder Ramsey. Er sagt, ich will nicht mehr darüber sprechen. Ich ging nach Hause ins Zimmer, habe die Tür geschlossen. Ihr wisst, wenn man sich so schwer fühlt, wie wenn man einem Kind das Essen wegnimmt. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Gewiss ist ihm irgendetwas zugestoßen, diesem Bruder Ramsey. Und da war ein farbiger Junge, der hieß Jimmy. Er kommt in die Gemeinde, hat nur ein Bein. Ihr wisst, er hinkt da. Ich habe seinen Namen vergessen. Er arbeitet auch für die Vorgang-Firma. Er fährt einen Abschleppwagen. Er hat mich getroffen. Er traf mich und er sagte, weißt du, Bruder Branham, ich weiß nicht, was mit diesem Dr. Ramsey da los ist. Ich habe ihm gesagt kürzlich, wir haben uns so von ihm gefürchtet, dass wir uns beinahe fürchteten, den Mund zu öffnen, wenn er da war. Er war ein göttlicher Mann. Aber weißt du, er hat seinen Predigerausweis zerrissen und in den Abfalleimer geworfen und in Stücke gerissen. Hat es in den Abfalleimer geworfen. Er hat gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich habe gesagt, ey, Herr, das sollen Sie nicht tun. Er sagte, Jim, ich bin fertig mit dem Dienst für den Herrn. Und so ging er weiter. Und ich sagte, das ist doch nicht Ihr Ernst. Und dann sagte er mir, ich solle kommen und Ventile einschleifen an einem Feiertag. Und möchtest du nicht kommen und mir helfen, Jim? Er sagte, ich werde dir helfen, wenn ich von der Kirche komme. Aber zuerst gehe ich in die Gemeinde. Dann ging er wieder hinab und Mr. Ramsey schlief die Ventile an seinem Auto und er sagte, Jimmy, geh doch schnell über den Fluss dort in die Kneipe, die Kneipe ist geschlossen hier, geh über den Fluss und hol mir einen Kasten Bier. Ich sagte, Herr Ramsey, er sagte, ich bin vieler Dinge schuldig, aber niemals will ich die Schuld tragen, einer Diener Gottes einen Kasten Bier zu holen.
He said, Mr. Ramsey, I've been guilty of many things, but never will I be guilty of getting a servant of the Lord a case of beer.
He said, no, nein, sir, I'll never do that. Das werde ich niemals tun. Er sagt, gut, geh, Jim. Er sagt, Herr Ramsey, ich werde deine Ventile schleifen, aber du holst dein Bier selber, wenn du Bier willst. Ich werde niemals einem Diener Gottes so etwas tun. Und dann, Ramsey sprang ins Auto von Jimmy, fuhr über den Fluss, holte einen Kasten Bier, kam zurück, halb voll, in dem Kasten Bier. Und dann ging es weiter, dann wurde er krank. Gott konnte nicht mit ihm sprechen. Ich habe ihn gewarnt, ich habe alles getan, was ich konnte. Bruder Smith ging zu ihm, warnte ihn. Alle versuchten es, alles zu tun. Und immer noch hat er seinen Kopf geschüttelt. Was geschah? Er wurde krank und starb. Das zeigt, dass er ein geretteter Mann war. Da Gott ihn nicht zum Gehorsam bringen konnte, musste er ihn aus der Erde nehmen und ihn nach Hause bringen. Das ist genau, was die Bibel sagt. Das hat die Bibel verheißen. Wenn ihr die Korrektur nicht annehmt, dann müsst ihr nach Hause kommen. So kann Gott dich nicht verlieren, nachdem er dich gerettet hat, aber er kann deine Tage hier verkürzen und er kann machen, dass du bezahlst für jede Sünde, die du getan hast. Also wenn ihr sündigt, dann müsst ihr bezahlen für das, was ihr getan habt. Denkt daran. Nun, der Herr sei mit euch. Ich glaube heute Nacht, dass Bruder Ramsey gerettet ist. Absolut glaube ich das. Aber er wollte Gott nicht gehorchen. Und da er Gott nicht gehorchen wollte, musste Gott ihn nach Hause bringen. Das ist das Einzige. Warum? Denn er hätte Schande über das Blut gebracht, worin er geheiligt ist. Ist das richtig? Und er hätte den Bund eine unheilige Sache genannt. Ist das nicht genau das, was der Hebräerbrief sagt? Seht ihr? Es ist unmöglich für ihn, verloren zu sein, aber er würde Schande bringen und so musste Gott ihn von der Erde nehmen und ihn nach Hause bringen. Das ist genau das, was geschieht. Möge der Herr euch segnen, während wir unsere Häupter einen Augenblick für das Gebet beugen. Gnädigster, heiliger Vater, wir sind in der Tat dankbar für dich, für die Verheißung, die wir haben, dass du uns niemals verlassen wirst. Du hast verheißen, dass du mit uns durch das Leben gehst und im Tode würdest du uns nahe sein. Du hast verheißen, dass wir ewiges Leben haben und du hast es uns freigegeben und wir können es nie verlieren. Alle, die zu mir kommen, haben ewiges Leben. Und wenn es ewiges Leben ist, dann hat es kein Ende. Und du hast verheißen, dass du uns in den letzten Tagen auferweckst. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir sind dankbar, dass dein Wort uns dies lehrt. Es gibt uns eine sichere Hoffnung. Es zeigt uns, dass unser Vater Liebe ist. Er liebt uns und er hat uns erwählt. Du hast gesagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch beauftragt. Und ich danke dir, Vater, dass du das gemacht hast. Und hier sitzen viele heute, die zum ewigen Leben bestimmt sind und Jesus Christus als ihren persönlichen Retter empfangen haben. Und die Früchte des Geistes folgen ihrem Leben. Sie sind sanft, bescheiden, demütig, haben Liebe, Freude, Friede, Geduld und Güte. Für diese sind wir dankbar. Und wir beten, dass wenn da solche sind, heute Abend, die diese Früchte nicht haben, die sie begleiten, sondern auf irgendeiner Fantasie ruhen, weil sie irgendeinmal begeistert waren oder weil sie Gefühle hatten, sie fühlten gut, vielleicht haben sie gejauchzt, viele Dinge getan. Aber Vater, wenn sie nicht die Frucht des Geistes haben, der sie Tag für Tag hält in andauernder Liebe, ihren Feinden vergebend, verkehrte Dinge richtig stellend, friedlich lebend, liebend, lieblich und freundlich miteinander und einen Eifer für die Gemeinde, eine Liebe für Christus und für seine Kinder. O ewiger Gott, vergib ihnen, auch wenn sie Glieder der Gemeinde sind, Glieder des irdischen Leibes, mögen sie gehen und all diese fleischlichen Totenwerke beiseite legen und vorwärts drängen zur Vollkommenheit. Gewähre es, Herr. Möge sie zum Vollkommenen einen kommen und ihn empfangen als ihre Versöhnung für ihre Sünden, dass er als ein vollkommenes Opfer dasteht für einen schuldigen Mann und eine schuldige Frau und sie ausrüstet mit seiner Gnade, der Liebe und Frieden, bis sie in die Gegenwart Gottes kommen, um für immer zu leben. Gewähre es, Vater, während wir unsere Häupter gebeugt haben. Wenn da jemand ist, der wechseln möchte von einem fleischlichen Leben, von Verordnungen, Taufen und Gefühlen, von einem fleischlichen Dingen, von diesen fleischlichen Dingen zu einem richtigen Herzen, voll von echter Liebe, dass ihr zu eurem größten Feind hingehen könntet, euren Arm um ihn legen könntet, um zu sagen, Bruder, ich werde für dich beten, ich liebe dich. Wenn ihr wechseln möchtet, eure Erfahrung von den fleischlichen Dingen für echte Erfahrung der Liebe, dann erhebt eure Hand zu Gott, sagt Gott, mach mich heute Abend zu dem, was ich sein sollte. Ich werde für euch beten, direkt vom Pult. Möchtet ihr Gebet, erhebt eure Hand. Gott segne dich dort hinten, mein Herr. Gott segne dich, Bruder. Noch jemand? Gott segne dich. Ich bin in der Gemeinde gewesen seit Jahren. Gott segne dich, mein Herr, dort drüben, mein Bruder. Gott segne dich dort hinten, meine Dame. Ich werde Gott bitten. Ich bitte Gott, dass er mich voller Frieden macht. Seid ihr aufgebracht? Seid ihr verdrossen? Habt ihr Zweifel? Macht ihr euch Sorgen? Fragt ihr euch, ob ihr richtig seid oder nicht? Wenn ihr zu Christus kommt, kommt ihr dann mit voller Sicherheit, mit einem Herzen voller Liebe? Könnt ihr zu ihm gehen, ohne Furcht, sagen, ich weiß, dass er mein Vater ist? Da ist keine Verurteilung. Du bist vom Tod zum Leben gegangen und du weißt es. Und du siehst dein Leben, du hast Liebe, du kannst vergeben, du bist sanft, voller Friede, du bist bescheiden. Alle diese Früchte des Geistes begleiten dein Leben Tag für Tag. Und sobald du etwas Verkehrtes tust, sobald es dir in den Sinn kommt, dass du etwas Verkehrtes getan hast, machst du es sofort in Ordnung. Warte keine Minute, mache es sofort in Ordnung. Wenn nicht, dann nun, dann hast du den Geist von Christus nicht. Du kannst eine gute Frau sein, du kannst ein guter Mann sein. Vielleicht denkt man gut über dich in der Gemeinde oder in der Nachbarschaft. Aber bist du zu dieser Vollkommenheit gegangen? Zu diesem Ort, wo du vollkommen in Christus vertraust? Gib mir einfach das Siegel. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet und Gott gab ihm das Siegel der Beschneidung als Bestätigung. Nun, ihr sagt, ich glaube Gott, ich habe ein Bekenntnis abgelegt, aber hat Gott dir das Siegel des Heiligen Geistes auf dein Leben gegeben? Von Freude, Liebe, Früchte des Geistes, um die beweisen, dass du gerettet bist? Wenn er das nicht getan hat, dann hat er deinen Glauben nicht anerkannt. Du hast nur ein Bekenntnis abgelegt und er hat es nicht akzeptiert. Da ist irgendwo etwas verkehrt. Möchtest du ihn dann empfangen? Erhebe deine Hand, wenn da etwas anderes ist, bevor wir beten. Gott segne dich, junge Dame. Gott segne dich dorthin. Gott segne dich. Gut. Bevor wir beten, gut. Gott segne dich, meine Schwester. Gott segne dich, Bruder. Segne dich, Bruder. Gott segne dich, Bruder. So ist es. Das ist richtig. 10, 15 Hände sind erhoben, lass uns beten. Gesegneter Herr, auf Ihrem Sitz finden Sie einen Altar. Es ist in Ihrem Sitz, wo Sie jetzt sitzen, dass du zu Ihrem Herzen gesprochen hast, dass Sie verkehrt sind. In Ihren Sitzen hast du dieses Verlangen in Ihr Herz gelegt, dass Sie ein Verlangen haben, mehr zu sein wie Jesus. Sie möchten, dass sie ihr Leben ändert. Sie möchten bescheiden und demütig sein. Sie möchten sanft und voller Geduld sein. Sie möchten so Christus ähnlich sein, dass die Welt sagt, während sie durch die Straßen geht, dieser Mann ist wirklich ein Christ. Diese Frau ist eine Christin. Es sind die sanftesten, bescheidensten, lieblichsten Leute. Gewähre es, Herr, dass sie diese Erfahrung empfangen heute. Mögen sie nie ausruhen, weil sie zu einer Gemeinde gehören, zu einer Gemeindemitgliedschaft. Oder wegen ihrer Mitgliedschaft zu irgendeiner Denomination und ebenso wenig nicht auf ihren Emotionen oder auf ihre Fantasie. Wie Emotionen, etwas, das geschehen ist. Vielleicht haben sie gejaucht, in Zungen gesprochen oder irgendetwas getan. O ewige Gott, mögen Sie nicht auf diese Dinge trauen, um zum Himmel zu gehen, denn wir haben schon so oft gesehen, wie das elendiglich fehlschlug. Du sagst, es würde fehlgehen, denn du hast gesagt, wo da Zungen sind, werden sie aufhören. Wo da Prophezeiung ist, sie wird vergehen. Wo da Erkenntnis ist, sie wird vergehen. Auch wenn all diese Dinge sind, Gaben, Wunder, Heilung, sie werden hinweggetan, nur diese göttliche Liebe wird überdauern. Schaffe das in ihren Herzen und zeige ihnen, dass es der Geist ist, der diese Früchte hervorbringt. Tu es gerade jetzt, Herr, während wir auf dich warten, denn wir bitten es im Namen von Jesus. Amen. Und wenn Sie nun Feuerbälle sehen und Tauben hin und zurück im Gebäude, und wenn Sie Christus sehen, der hereinkommt, Dornen in seinen Händen, habt ihr gewusst, das ist das antichristliche Muster? Er sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann schaut auf, denn eure Erlösung naht. Darum nehme ich jede Minute, die ich habe, um zur Gemeinde zu gehen, um sie zu gründen. Bruder Neville ist vielleicht nicht immer mit uns. Ich glaube, dass Bruder Neville ein guter, gesunder Evangeliumslehrer ist. Wir wissen nicht, was alles den Weg findet in dieses Pult. Und wenn es geschieht hier, meine Schafe kennen meine Stimme, bleibt mit diesem Wort, verlasst niemals dieses Wort, bleibt dabei, steht fest in der Freiheit, wo Christus euch frei gemacht hat, lasst euch nicht einfangen in ein Joch der Bindung und so weiter, steht fest und bleibt frei. Gott segne euch, wir haben nichts in der Welt zu fürchten. Ich habe mich immer gefragt, ich habe gesehen, dass Menschen kamen, dass für sie gebetet wird und sie haben sich in die Linie eingereiht und bei der nächsten Heilungskampagne gehen sie wieder in diese Linie und dann gehen sie wieder in eine Linie. Ich verurteile sie nicht, sie versuchen Erlösung oder Befreiung zu finden, aber sie gehen auf dem verkehrten Weg. Ihr tut genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Wenn du kühn zum Thron der Gnade gehst und glaubst, was du gebeten hast, dass du es empfangen wirst, dann bleibe dabei. So wird es getan. Nicht von Mission zu Mission gehen, von Kirche zu Kirche und von Kampagne zu Kampagne. Sie haben aus diesen Heilungskampagnen also einen Haufen Unsinn gemacht. Gewiss. Es ist so weit gekommen, dass intelligente Leute sich da umschauen und sich wundern, was da überhaupt los ist. Gott möchte diese Dinge nicht. Heilung muss nicht in Kampagnen sein. Heilung sollte in jeder lokalen Gemeinde sein. All diese Gaben. Aber sucht nicht oder schaut nicht nach diesen Gaben. Schaut nicht auf die Gabe. Wenn Gott euch für etwas benutzen möchte, dann wird er euch ausrüsten. Schaut auf den Geber. Martin Luther hat einmal in Zungen gesprochen und dann fragte man ihn, warum er das nicht predigt. Und er sagte, wenn ich das predigt, dann werden meine Leute dem Wort nachlaufen, anstatt den Gaben nachlaufen, anstatt dem Geber. So ist es. Moody hat einmal in Zungen gesprochen, als er so unter der Inspiration war, sprach er in Zungen. Und er sagte, oh Gott, vergib mir, dass ich solche törichte Worte sage. Gewiss. Sie hatten diese Dinge. Wir glauben an diese Dinge. Aber sie müssen an ihre Stelle gebracht werden. Und sie sollen nicht als Beweis gelten. Da ist nicht eine Sache in der Bibel als Beweis des Heiligen Geistes, nur die Früchte des Geistes. Findet irgendwo heraus, wo Jesus etwas anderes sagt. Ja, der Beweis des Heiligen Geistes ist die Frucht des Geistes. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Friede. Und die Früchte des Geistes ist Feindschaft, Hass, Streit und so weiter. Das sind die Früchte des Feindes. Und ihr könnt richten durch die Art und Weise, wie ihr lebt, wo ihr steht mit Gott. Wenn euer ganzes Herz in Liebe ist mit ihm und ihr liebt ihn und seid freundlich und lebt mit ihm täglich, dann wisst ihr, dass ihr vom Tod ins Leben gegangen seid. Wenn dem nicht so ist, dann ahmt ihr einfach ein Christenleben nach. Und so ist es. Das sind alles leibliche Nachahmungen, die werden sicher einmal bloßgestellt, das wissen wir. Lebt nicht diese Art von Leben, das braucht ihr nicht. Warum wollt ihr einen Ersatz nehmen, wenn der ganze Himmel voll ist von dem Guten und dem Echten? Gewiss. Ich will Gott nehmen, das möchte ich. Amen. Ist jemand gekommen, damit für ihn gebetet wird? Wir hatten eine Heilungsversammlung heute Morgen. Diese Frau hier, gut, Schwester, kommst du nach vorn? Bruder, Ältester, komme. Wegen der Salbung. Ist er nicht wunderbar? Lasst uns einfach unsere Häupter beugen, ruhig, ganz ruhig. Leuchte über mir. Jeder Mann soll das singen nun. Betet ihn. Einfach an in eurer Seele. Werdet ruhig, die Heilungsversammlung kommt, die Botschaft ist vorüber. Wir wollen anbeten. Etwas bei diesen alten Liedern, altertümlichen Liedern und Hymnen. Ich habe lieber sie als all diese neuen weltlichen Lieder, die sie in die christliche Gemeinde gebracht haben. Ich liebe so alte Lieder wie dieses. Sehr leicht aus der Welt gehen, während dieses Lied gesungen wird. Könntet ihr nicht auch, wie wunderbar. Alles ist erledigt. Wisst ihr, ich bin froh, dass alles erledigt ist. Ihr nicht auch? Die alte Rechnung ist bezahlt seit langem. Ich habe ihm gesagt, Herr, wenn ich dort am Fluss ankomme, möchte ich keine Probleme. Da möchte ich sicher sein. Ich möchte ihn kennen. Ich möchte ihn kennen. Da gibt es eine große dunkle Grube, die auf jeden von uns wartet. Wir sind auf diesem Weg. Jedes Mal, mit jedem Herzschlag, kommen wir der Sache näher und näher. Aber wenn ich dort bin, dann möchte ich nicht wie ein Feigling da mich winden, sondern ich möchte mich kleiden in die Kleider seiner Gerechtigkeit und hineingehen, wissend, dass ich ihn in der Kraft seiner Auferstehung kenne. Und wenn er ruft, werde ich von den Toten hervorkommen. Mein Glaube schaut hinauf zu dir. Wir wollen das singen. Großer Lehrer, du hast uns durch dein herrlichstes Wort gelehrt. Unsere Herzen zittern mit Entrückungsgnade, wissen, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind. Alles durch die Güte unseres Herrn Jesus, der uns gerufen hat und in seinem Blut gewaschen und uns vor dem Throne Gottes ohne Fehler, ohne Makel dargestellt hat, denn er hat unsere Sünden genommen. Wir haben keine Sünde. Gott hat unsere Schlechtigkeit auf ihn gelegt und er ist wegen unserer Übertretung verwundet worden. Wie lieben wir ihn, das große Lamm Gottes. Und wir beten, Vater, dass du uns, dass wir zum Ausdruck bringen, dass wir anderen erzählen können, dass sie auch ihn kennen und ihn lieben, denn er liebt sie. Gib uns diese Gnade. Und ich danke dir, Vater, für diese neugeborenen Kinder, die eben ins Königreich Gottes gekommen sind. Mögen sie irgendwo eine gute Gemeinde finden und dir dort dienen, bis der Tod sie befreit aus diesem alten Leib der Schmerzen und Krankheit. Und du wirst sie vor ihm präsentieren, ohne Fleck, ohne Fehler, makellos im kommenden Zeitalter mit ewigem Leben, denn wir bitten es in seinem Namen. Amen.